Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich gebe es zu, Kartenspielen, das ist gar nicht so mein Ding. In der Schule haben die Klassenkameraden mir öfter versucht, mal Skat beizubringen. Das war irgendwie nicht so meins. Ich habe lieber Schach gespielt. Beim Kartenspielen hat es bei mir gerade mal für Mau Mau gereicht. Aber doch habe ich mir sagen lassen, dass zum Beispiel bei Doppelkopf oder auch beim Skat, beim Anspielen einer Karte, die Mitspieler eine Karte der gleichen Farbe spielen. Bedienen, sagt man wohl dazu, also eine Karte der gleichen Farbe spielen sollen oder eben diese mit einem Trumpf stechen. Die Mitspieler müssen also bekennen, ob sie diese Farbe auf der Hand haben oder eben nicht. Daher kommt diese Ausdrucksweise Farbe bekennen aus dem Kartenspiel. Man bekennt also, zu wem man gehört. Das ist meine Farbe. Ich finde, das passt auch wirklich gut zum Glauben. Farbe bekennen. Wie ist das bei uns? Können wir das? Farbe bekennen, das heißt, können wir bekennen, zu wem wir gehören? Können wir bekennen, dass wir zu Jesus gehören? Anderes Beispiel, Fußball. Von jedem Fußballfan kann man das wirklich lernen. Denn Fußballfans, die sind ganz groß im Farbebekennen. Zum Beispiel, wenn man so ein Fan ist von Bayern München, dann steht man dazu, selbst hier im Norden. Und nach dem gestrigen Tag fällt einem das vielleicht auch gar nicht so schwer, nach diesem 5:0. Mal in die Runde gefragt, wer ist denn Bayern-Fan? Gibt's welche? Ja, seht ihr, Farbebekennen, das ist mutig. Aber nach so einem Tag wie gestern, ein bisschen schwieriger ist es vielleicht, wenn man Hannover 96-Fan ist. Auch nach dem gestrigen Tag, mal trotzdem, ganz mutig. Wer ist denn Hannover 96-Fan? Ja, es sind auch ein paar Mutige unter uns. Also es ist als Hannover 96-Fan auch manchmal gar nicht so einfach, Farbe zu bekennen, aber man tut es. Vielleicht etwas weniger stolz, aber nicht minder tapfer. Farbe bekennen. Wie ist das bei uns mit unserem Glauben als Christen? Jetzt mal ehrlich, so lautet ja unsere Themenreihe, die mit dem heutigen Sonntag abgeschlossen wird. Und dazu gehört eben auch ehrlich bekennen. Zu wem wir gehören, wem wir folgen. Wir sind mitten in der Passionszeit. Und da denken wir an den Leidensweg Jesu, ein Weg, der schließlich in diesem bitteren Sterben am Kreuz endete. Zu diesem Leidensweg gehört auch die Erfahrung, die Jesus gemacht hat, von den besten Freunden verraten, verlassen und verleugnet zu werden. Dreimal verleugnet Petrus seinen Herrn und Freund. Wir haben das eben gehört in dieser Lesung. Dreimal eine faustdicke Lüge. Und so begegnet uns nun zum Abschluss unserer Themenreihe jetzt mal ehrlich ausgerechnet ein großer Lügner, dieser Petrus. Doch ich glaube, auch diese Geschichte kann uns Mut machen. Denn sie berichtet nicht nur von einer großen Lüge, sondern auch von einer noch größeren Liebe. Zunächst die große Lüge. Die Geschichte von der Verleugnung des Petrus, die ist ja so bekannt. Und so schnell erhebt man sich vielleicht in Gedanken über dieses Großmaul, das zuerst eine so große Klappe hat, das sich so sehr überschätzt, Er, der Petrus, der groß geprahlt hat vor Jesus und vor den anderen Jüngern. Und wenn alle dich verlassen, Jesus, ich nicht. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, mit dir selbst in den Tod zu gehen. Wie hat er den Mund voll genommen? Und dann dreimal hintereinander diese Lüge, die Verleugnung, bis der Hahn kräht. Auf unzähligen Kirchtürmen ist bis heute kein Kreuz, sondern ein Hahn. Und ich habe mal ein Bild davon mitgebracht. Vielleicht hat Sie das auch schon mal gewundert. Vor allem in Süddeutschland, da sind eher ja die Hähne auf den Kirchtürmen. Was soll der da? Der erinnert unter anderem an dieses Versagen des Petrus, an seinen Lügen, an sein Leugnen, bis heute. Doch wir sollten es uns nicht zu leicht machen. Wir sollten nicht vorschnell urteilen über Petrus, sondern wir sollten vielmehr sehen, was Gott uns heute hier durch diese Geschichte sagen möchte. Noch einmal der Beginn dieser Geschichte, die wir gehört haben. Sie ergriffen Jesus aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Was mir hierbei auffällt, liebe Gemeinde, während alle anderen Jünger weg sind, abhauen, verschwinden, das Weite suchen, fliehen, ist Petrus immerhin einer, der noch folgt. Es heißt, Petrus aber folgte. Also, er will doch irgendwie wissen, wie es weitergeht. Er will in der Nähe von Jesus bleiben. Petrus folgt ihm, wenn auch von ferne. Ein gewisser Sicherheitsabstand. Aber immerhin, er folgte ihm. Nicht zu nah. Aber doch folgen. Petrus ist für mich ein Beispiel für Christen, die es durchaus ernst meinen im Glauben. Christen, die aber auch in ihrem Leben auf die Nase fallen. So wie wir. Können wir uns vielleicht darin selber wiederfinden? Da macht man als Christ einen Fehler und ganz schnell sagen andere, und du willst Christ sein? Ich erinnere mich an ein Mädchen aus unserer Gemeinde, es ist schon ein paar Jahre her. Sie kam zum Glauben, sie ging treu und regelmäßig zur Knautschzone, aber ihre Familie hielt von dem ganzen Quatsch nichts. Zu Hause musste sie viel Spott erdulden, immer wenn sie sich freitagabends auf den Weg machte oder sonntags zum Gottesdienst. Aber das Schlimmste für sie war, wenn sie eben auch mal einen Fehler machte oder sich daneben benommen hatte oder missgebaut hat, sich blöd verhalten hat, wie wir alle es ja immer wieder auch tun, wenn dann die Sprüche der Eltern kamen. Ha, und du willst Christ sein? So also sieht dein Glaube aus? Vielleicht hat sich Petrus auch manches Mal später so gefühlt, wenn man so seine Geschichte erzählt hat, gelesen hat, wie er seinen Herrn verleugnet hat. Und du, Petrus, du wolltest ihm doch immer nahe sein, du wolltest doch Christ sein und hast dann Jesus im Stich gelassen. So sieht dein Glaube aus. Wir Christen sind nicht fehlerlos. Ich denke, das müssen wir uns selber eingestehen, aber ich denke, das sollten auch andere wissen. Auch wir kennen Probleme und Versagen und es gibt Situationen, wo wir vielleicht nicht mit unseren Worten, aber mit unserem Verhalten Jesus verleugnen. Oft leben wir nicht so, wie es unserem Glauben entsprechen sollte, in unserer Ehe vielleicht oder im Umgang mit unseren Kindern oder ihr jungen Leute, in der Schule, im Umgang mit den Klassenkameraden. Auch da macht man Fehler. Manchmal kommen wir Christen arrogant und besserwisserisch rüber, so wie Petrus mitunter auf seine Mitjünger gewirkt haben muss. Oh, Petrus, der schon wieder, will wohl was Besseres sein. Manchmal kommen wir auch feige rüber. Manchmal träge. Manchmal egoistisch. Manchmal streitsüchtig. Manchmal kleingläubig. Aber wir lernen an der Geschichte von Petrus, dass Jesus vergibt. Dass Jesus vergibt, wenn wir nämlich erfahren, wie diese Geschichte weitergeht. Auch nach diesem Abschnitt, den wir vorhin gehört haben, dann merken wir, dass Jesus solche Typen wie Petrus, solche schwachen Typen, solche fehlerhaften Typen wie Petrus und wie uns gebrauchen kann. Und dass Jesus Menschen verändern kann. Also sehen wir doch nicht nur das Versagen des Petrus, sondern auch, dass er trotz seiner Angst, trotz seiner Unsicherheit immerhin Jesus noch folgte, wenn auch von ferne. Vielleicht fühlen wir uns auch manchmal fern von Jesus, aber irgendwie wollen wir doch noch dabei bleiben, wollen wir ihm noch folgen, wenn auch von ferne, wenn wir denn überhaupt noch folgen. Und dann wagt sich dieser Petrus trotz seiner Zweifel und Unsicherheit noch mitten hinein in die Höhle des Löwen, in den Innenhof des Hauses des hohen Priesters, wo Jesus verhört wurde. Da lesen wir weiter. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Im Matthäusevangelium werden die Worte noch genauer, noch deutlicher wiedergegeben. Da steht, dass gesagt wurde, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und gemeint war das als ein Vorwurf, eine Beschuldigung, ja geradezu eine Beleidigung. Schon die Anrede, dieser da, ist verächtlich. Du gehörst doch auch dazu. Aber, liebe Gemeinde, ich finde, was als Vorwurf gemeint war, ist eigentlich das größte Kompliment. Was gibt es Größeres, als wenn man über einen Menschen sagen kann, dieser oder diese ist auch mit dem Jesus von Nazareth? Das ist doch ein Zeugnis. Ich denke an den früheren Bundespräsidenten Johannes Rau. Er hat trotz seiner hohen Ämter seinen christlichen Glauben nicht verschwiegen. Er hat es dabei in Kauf genommen, dass man ihn oft verspottet hat als Bruder Johannes. Und er war sich nicht zu schade, auch mal ein Wort aus der Bibel zu zitieren. Die Herrnhuter Losungen etwa, die hat er täglich gelesen. Aber das schönste, das schlichteste und das klarste Zeugnis seines Glaubens ist wohl auf seinem Grabstein zu lesen. Wir sehen einfach mal hier dieses schlichte Grab, den schlichten Grabstein auf einem Berliner Friedhof. Und da, auf diesem Grabstein, steht eigentlich gar nicht viel. Der Name, die Lebensdaten, mehr nicht. Aber dann da unten, ein Satz. Und es ist genau dieser Satz aus der Petrusgeschichte. Das sehen wir jetzt mal größer. Dieser war auch mit dem Jesus aus Nazareth. Wenn Petrus das Bekenntnis selber auch nicht über die Lippen gebracht hat, sondern im Gegenteil geleugnet hat, aber es kam doch dieses Bekenntnis aus dem Munde dieser Magd. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wollen wir uns davon ermutigen lassen, dass wir uns doch zu Jesus bekennen, dass Menschen auch über uns sagen können, egal ob sie es verächtlich meinen oder voller Wertschätzung. Diese war auch mit dem Jesus von Nazareth. Im Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ernste Worte. Damit ruft Jesus uns, bekennt mich, stellt euch zu mir. Farbe bekennen. Ich denke da an eine beeindruckende Geschichte von Schwester Jing aus China über chinesische Kinder, die Farbe bekennen. Schwester Jing berichtet, sie ist tätig im Kindergottesdienst dort, in der Sonntagsschularbeit, wie man dort sagt. Und da berichtet sie, in einem Dorf war die Sonntagsschule in vollem Gang, als mehrere Autos im Schulhof vorfuhren. Bevor die rund 30 Kinder ihre Bibeln und Bücher verstecken konnten, stürmten Beamte der Sicherheitspolizei ins Klassenzimmer und umzingelten Lehrer und Schüler. Sie beschlagnahmten das belastende Material, trieben die Kinder zusammen und verfrachteten sie auf einen Lieferwagen. Nun begriffen die Kinder, was vorging. Ihre Lehrer hatten ihnen das schon oft vorher angekündigt, dass es Verfolgung geben kann und dass es wichtig ist, Jesus zu bekennen, Farbe zu bekennen. Jetzt also war der Moment gekommen, ihren Glauben unter Beweis zu stellen. Und auf dem Lieferwagen, der in rasendem Tempo zur Polizeiwache fährt, da klammern sich die Kinder aneinander fest. Plötzlich stimmt eines der Kinder ein Lied an. Nach und nach fielen die anderen Kinder ein und schließlich sangen alle aus voller Kehle zum Ärger des Fahrers und seines Kollegen. Und dann betraten die Kinder unermüdlich singend das Polizeigebäude. Im Namen Jesu werden wir siegen, so lautete der Inhalt ihres Liedes. Der Vernehmungsbeamte, der betrat den Verhörraum in der Gewissheit, eine Schar von zitternden Kindern vor sich zu sehen, mit denen er leichtes Spiel haben würde. Doch die Kinder, diese singenden Kinder, brachten ihn völlig aus der Fassung. Er verlangte von ihnen, die Sonntagsschule aufzugeben, und er befahl ihnen, schreibt 100-mal, ich glaube nicht an Jesus, und dann werdet ihr freikommen. Stattdessen schrieben die Kinder trotzig und bekennend, ich glaube an Jesus, ich werde immer an Jesus glauben. Damit hatten die Polizeibeamten nicht gerechnet. Sie wussten nicht, was sie mit diesen singenden Kindern anfangen sollten. Es ging ihnen das Gesinge allmählich auf die Nerven. Schließlich ließen sie die Eltern kommen und verlangten von den Eltern ein Bekenntnis, dass sie nicht an Jesus glauben. Das fiel den Eltern nicht schwer, weil die meisten der Eltern gar keine Christen waren. Aber auch da gab es Ausnahmen. Da war zum Beispiel eine Witwe, Mutter von Zwillingen, die antwortete, nein, ich kann das nicht sagen. Jesus ist das Einzige, was ich habe. Ja, aber dann kommen deine Kinder nicht frei. Und dann sagt die Mutter, dann ist es so. Behaltet sie. Die Polizeibeamten waren entsetzt und dann fingen diese Kinder laut an zu singen. Und die Polizeibeamten sagten, nimm sie mit, wir können die hier nicht gebrauchen. So kamen alle Kinder frei. Vor kurzem erst passiert, im letzten Jahr. In China herrscht Verfolgung. Was für ein mutiges Bekenntnis von diesen Kindern. Aber Petrus, er hat ja dann geleugnet. Petrus aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Dreimal leugnet er und jedes Mal stärker. Mensch, ich bin's nicht, sagt er. Mensch, ich weiß nicht, wovon du redest. Heißt das nun bei Petrus, das war's jetzt? Hat Jesus nicht selber gesagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater? Pech gehabt, Petrus, du Versager. Nein. Dreimal nein. Denn wenn wir lesen, wie die Geschichte weitergeht, dann zeigt uns das deutlich, dass größer als die große Lüge des Petrus ist die große Liebe von Jesus. Er gibt dem Petrus noch eine Gelegenheit zu einem ganz anderen Bekennen. Bekennen ist doppeldeutig. Es ist nicht nur, sich zu jemandem zu bekennen, zu Jesus zu bekennen. Bekennen heißt auch etwas einsehen, etwas eingestehen, die eigene Schwäche, das eigene Versagen, die eigene Sünde erkennen und bekennen. So sagt man ja auch. Im ersten Johannesbrief lesen wir, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller Schuld, von allem Versagen. Das ist auch ein Bekennen. Wir lesen, wie es in der Geschichte weitergeht. Jesus sieht Petrus an. Der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und dieser Blick war kein Blick voller Vorwürfe, sondern voller Liebe. Wenn man sich in die Situation hineinversetzt, dann wird einem klar, Jesus hätte nur ein Wort sagen müssen. Er hätte nur sagen müssen, ach, hallo Petrus. Und dann wäre Petrus aufgeflogen. Und dann wäre alles rausgekommen. Jesus sagt nichts. Er schützt Petrus. Er sagt nichts, aber er sieht ihn an. Er sieht ihn an mit Augen der Liebe. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus wusste es also schon vorher. Jesus kennt uns. Er kennt auch unsere Schwächen und er hat uns trotzdem lieb. Jesus hat gesagt vorher, Simon, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus erkennt sein Versagen und er bekennt es in diesem Weinen. Dieses bitterliche Weinen war ein Weinen der Reue. Und dann, nach der Auferstehung, was geschieht dann? Nach der Auferstehung begegnet Jesus dem Petrus erneut. Auch den anderen Jüngern, aber ganz persönlich dem Petrus am See Genezareth. Wir lesen davon in Johannes 21. Und dann fragt Jesus Petrus dreimal, Simon, Sohn des Johannes, Simon Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und jedes Mal antwortet Petrus, ja. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und beim dritten Mal, da erinnert er sich an die dreimalige Verleugnung und fängt noch einmal an zu weinen. Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, ja, weide meine Schafe. Ich setze dich ein, ich kann dich gebrauchen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für andere. Dieser Petrus, dieser schwache Mensch, bekommt einen großen Auftrag. Er soll für die anderen da sein, für andere Christen, für andere Menschen. Er soll das Evangelium weitersagen. Er soll Gemeinde bauen, Gemeinde leiten. Großartig. Dieses Vertrauen in einen Menschen, das setzt eine große Liebe voraus. Petrus war ein großer Lügner. Jesus ein noch größerer Liebhaber. Eine große Lüge, eine noch größere Liebe. Und so gilt dem Petrus genau das, was, und ich finde es ganz schön, dass an dieser Stelle der Taufspruch von Sapphira so gut passt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So ähnlich hat es ja Jesus dem Petrus gesagt. Ich will dich segnen, ich setze dich wieder ein, ich verzeihe dir, ich vergebe dir, ich liebe dich. Und du sollst ein Segen sein, du sollst für andere da sein, weide meine Schafe. das macht Mut für uns. Das macht Mut auch, dass wir doch auch versuchen, Jesus im Alltag zu bekennen, Farbe zu bekennen, weil Jesus Farbe bekennt. Was habe ich gesagt? Farbe bekennen kommt eigentlich aus dem Kartenspiel. Da gibt es ja diese vier Farben. Und da ist eine Farbe, die passt gut zu Jesus. Kreuz. Kreuz. Diese Karte spielt Jesus aus, indem er aus Liebe zu uns ans Kreuz geht und das Kreuz besiegt durch seine Auferstehung, den Tod besiegt. Und damit spielt er noch seinen anderen Trumpf aus, und das ist Herz. Jesus zeigt uns sein Herz für uns. Das ist Farbe bekennen, und so können wir auch das Herz Jesus schenken. Wir können auch Jesus lieb haben. Petrus wurde verändert. Er wurde sehr mutig. Am Ende seines Lebens war er ein Bekenner. Er ist im Jahr 64 nach Christus in der ersten großen Christenverfolgung unter Nero hingerichtet worden, gekreuzigt worden. Da war er ein Bekenner. Da hat Gott ihm die Kraft gegeben. Aber größer als das ist die Liebe. Amen.